von Asch bis Zips. Podcast des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Erste Folge: Europe on the Move. Frankfurt-Oder 1945. Podiumsdiskussion mit Andreas Kossert, Karl Konrad Schäpe und Matthäus Hartwig. Gäste im Studio: Harald Roth und Magdalena Giballa. Am Mikrofon: Vera Schneider. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Pilotsendung unseres Podcasts von Asch bis Zips. Wir werden Ihnen hier Mitschnitte aus unseren Veranstaltungen präsentieren und auch den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen des Kulturforums werfen. Wir sitzen in Potsdam und möchten Ihnen mit unserer Arbeit Orte und Regionen im östlichen Europa näher bringen, in denen einmal Deutsche gelebt haben oder bis heute leben. Mein Name ist Vera Schneider. Ich bin hier unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit und für die sozialen Medien zuständig und ich werde Sie heute durch diese Sendung begleiten. Hintergrund. Wir werden uns gleich akustisch auf den Weg nach Frankfurt an der Oder machen, aber zuvor möchte ich noch unseren Direktor Harald Roth hier in unserem improvisierten Tonstudio begrüßen, das sich in unserem Konferenzraum befindet. Und ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen zu unserem Kanal. Lieber Herr Roth, was verbirgt sich denn hinter der geheimnisvollen Formel von Asch bis Zips?
Also von Asch bis Zips steht natürlich für A bis Z. Und Asch ist sicher schon mal jedem, wenn auch eher unbewusst, aufgefallen, weil das Ascherländchen wie eine Art Finger auf der Wetterkarte, zum Beispiel im äußersten Westen Tschechiens, zwischen die Oberpfalz und das sächsische Vogtland hineinreicht. Also es liegt mitten in Mitteleuropa, deutlich westlicher als Potsdam, aber es ist eben dennoch der westlichste Zipfel unseres Interessensgebietes und deswegen beschäftigen wir uns damit. Und die Zips liegt zwar nicht so weit im Osten wie Asch im Westen, aber doch deutlich östlicher, und zwar in der heutigen Mittelslowakei. Und die Zips ist eine heute kaum mehr bekannte Region, in der sich deutsche Siedler im Spätmittelalter niedergelassen hatten, im damaligen nördlichen Ungarn, die Zipser Sachsen nämlich. Und so steht eben von Asch bis Zips für die große regionale Vielfalt des Kulturforums und damit auch für die Vielfalt unserer thematischen Angebote.
Unsere Pilotsendung fällt ja in eine Zeit, in der das öffentliche Leben sehr eingeschränkt ist, zumindest im analogen Bereich. Wir beim Kulturforum haben das versucht aufzufangen, indem wir unsere virtuellen Angebote sehr stark erweitert haben. Wir sind mit vielen Veranstaltungen auf YouTube unterwegs. Wir haben eine recht gut ausgebaute Internetpräsenz. Und jetzt haben wir auch noch einen Podcast-Kanal. Wozu das, lieber Herr Roth?
Also die Aufgabe des Kulturforums ist es ja, ein möglichst großes und vielfältiges Publikum zu erreichen. Und es gibt auch eine große Nachfrage, unsere Angebote unabhängig von Zeit und Ort mit oder eben auch nachhören zu können. Und gerade jetzt in der Zeit der Pandemieeinschränkungen schien uns das besonders wichtig, auch diese Möglichkeit zu eröffnen.
Thema: Europe on the Move, Frankfurt oder 1945 war der Titel einer Podiumsdiskussion im Schloss Zizilienhof hier in Potsdam. Die fand schon am 30. Oktober statt und wir konnten leider nur ein kleines Publikum einladen, aus den inzwischen sattsam bekannten Gründen. Und wir haben deshalb beschlossen, einen Mitschnitt dieser Podiumsdiskussion in den Mittelpunkt unseres Podcasts heute zu stellen. Hier bei mir sitzt jetzt Frau Magdalena Giballa, das ist unsere Referentin für Polen. Und Magdalena hat diese Podiumsdiskussion zu einem großen Teil mit organisiert und konzipiert, Deshalb ist sie die beste Ansprechpartnerin für dieses kleine Interview zur Einführung. Magdalena, was war denn der Anlass für diese Veranstaltung?
Ja, der Anlass für diese Veranstaltung waren zwei im europäischen, im deutsch-polnischen, aber auch im regionalen Kontext wichtige Jahrestage. Zum einen der 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs und zum anderen der 75. Jahrestag des Potsdamer Abkommens, das ja hier im Schloss Cäcilienhof in Potsdam im Sommer 1945 unterzeichnet wurde.
Diese Veranstaltung stand ja nicht für sich allein, sondern war eingebettet in eine Veranstaltungsreihe und wir, das Kulturforum, hatten da auch sehr starke Kooperationspartner. Erzähl uns doch bitte noch mal ein bisschen mehr darüber.
Ja, genau. Unsere Kooperationspartner waren das Museum Viadrina und das Institut für angewandte Geschichte in Frankfurt/Oder. Gemeinsam haben wir dann eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel Bahnhof Europas, Frankfurt/Oder 1945 konzipiert, deren Veranstaltung an zwei historischen Orten stattfinden konnten. Zum einen im Museum Viadrina in Frankfurt, übrigens einem der wenigen Gebäude der Stadt, das den Zweiten Weltkrieg überstehen konnte, und zum anderen im Schloss Cäcilienhof in Potsdam, wo eben im Sommer 1945 Churchill, Truman und Stalin zusammenkamen, um über die Neuordnung Europas und der Welt zu beraten und sie zu bestimmen. Unsere Veranstaltungsreihe hat sich auch wunderbar eingefügt in zwei Sonderausstellungen, die in beiden Häusern in Frankfurt/Oder und in Potsdam zu sehen waren und zu sehen sind und die sich dem Kriegsende und dem Potsdamer Abkommen widmen. Ein wichtiger Partner war auch das Kulturland Brandenburg, das neben der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien unser Projekt finanziell unterstützt hat.
Europe on the Move, das ist ja ein sehr dynamischer Titel, sage ich mal, also Europa in Bewegung oder auf dem Wege. Wie seid ihr auf diesen Titel gekommen und welche Idee steckt dahinter und hinter der Veranstaltung überhaupt?
Ja, der englische Titel unserer Veranstaltungsreihe, Europe on the Move, geht auf das Buch von Eugene Kulischer von 1948 zurück. Eugene Kulischer war ein russisch-US-amerikanischer Soziologe, der sich intensiv mit den sogenannten Population Changes, mit den Bevölkerungsverschiebungen zwischen 1917 und 1948 beschäftigt hat. Und in seinem Buch Europe on the Move hat er festgestellt, dass es eben in diesem Zeitraum über 40 Millionen Menschen waren, die vor allem in Mittel- und Osteuropa on the move, also in Bewegung, unterwegs waren. Das Thema unserer Veranstaltungsreihe war Frankfurt/Oder 1945 und in den ersten Nachkriegsjahren. Frankfurt als großer Menschenumschlagplatz, durch den sich Hunderttausende von West nach Ost und von Ost nach West bewegt haben. Und uns war es bei der Konzipierung der einzelnen Veranstaltung wichtig, eben nicht auf ein einziges nationales Narrativ, eine einzige nationale Perspektive zu fokussieren, sondern eben die Vielschichtigkeit und die Multiperspektivität der Geschichten, der Schicksale, der Gruppen zu thematisieren, zu zeigen. Wir wollten auch eine Reihe konzipieren, zu der wir deutsche und polnische Wissenschaftler einladen können und eine Reihe konzipieren, in die teilweise auch Zeitzeugen eingebunden werden können. Ja, und bei unserer Veranstaltungsreihe ging es auch sehr stark um verschiedene Gruppen, die sich in dieser Zeit ab 1945 durch Frankfurt und in Frankfurt bewegt haben. Das waren zum einen Flüchtlinge aus den deutschen Ostprovinzen, das waren aber auch ehemalige osteuropäische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, die auf dem Weg in ihre Heimat Richtung Osten waren. Später kamen auch deutsche Kriegsgefangene, Heimkehrer und Heimatvertriebene dazu. Und natürlich nach der Teilung der Stadt in einen deutschen und einen polnischen Teil kamen dann allmählich auch Tausende von Menschen aus Zentral- und Ostpolen, die sich dann angefangen haben, an der Oder anzusiedeln.
Viele Stimmen, viele Perspektiven hast du erwähnt, Magdalena. Das gibt das Stichwort für die nächste Frage. Welche Stimmen werden wir denn jetzt in der Podiumsdiskussion hören? Was sind das für Menschen?
Passend zum Thema haben wir zu unserem Podium in Potsdam eingeladen Andreas Kossert, Historiker aus Berlin, der auch für die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung tätig ist. Wir haben eingeladen Karl Konrad Schäpe, wissenschaftlichen Mitarbeiter vom Museum Viadrina, unseren Kooperationspartner. Eingeladen war auch Beata Halicka von der Universität Poznań, die aber leider Corona-bedingt nicht nach Potsdam kommen konnte.
Ja, vielen Dank, liebe Magdalena, für die Einführung. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt direkt ins Schloss Cäcilienhof und ich übergebe an Mateusz Hartwig, der den Abend moderiert hat. Herr Hartwig ist Kulturwissenschaftler, Autor, Mitherausgeber des 2016 erschienenen Buchs Berlin und Breslau – Eine Beziehungsgeschichte und ein sehr profunder Kenner des deutsch-polnischen Grenzlandes.
Guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind auf diesen Abgesang der Veranstaltungsmöglichkeiten in diesem Herbst. Ich hoffe, wir werden diesen Abend gut nutzen können. Ich freue mich auf Ihre Redebeiträge, durchaus auch auf kontroverse Diskussionen. Und bedanke mich auch nochmal bei den Veranstaltern, dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa, dem Institut für angewandte Geschichte und dem Museum Viadrina. Wie Sie gerade gehört haben, steht ja die Veranstaltung in einer Reihe mit dem Titel Bahnhof Europas, Frankfurt-Oder 1945. Wir werden also nach Frankfurt an der Oder blicken, wir werden aber auch natürlich den Fokus etwas erweitern. Und deswegen haben wir zwei ausgezeichnete Kenner hier auf dem Podium. Die Expertin ist leider, wie gesagt, nicht anreisen können. Soll auch das letzte Mal gewesen sein, dass wir das böse C-Wort hier genutzt haben und versuchen uns darauf zu konzentrieren, was jenseits des Tagesgeschehens passiert ist. Schließlich blicken wir als erstes 75 Jahre zurück. Beata Halicka ist aber symbolisch vertreten. Sie sehen hier auf dem Tisch ihr Werk stehen, Polens wilder Westen. Das Buch ist mittlerweile in drei Sprachen erschienen, Deutsch, Polnisch und Englisch. Eine französische Fassung wird meines Wissens auch erarbeitet. Also es zeigt auch schon, Beata Halicka wäre die richtige Expertin gewesen für heutige Diskussion. Wir werden sie versuchen zu ersetzen. Die Diskutanten sind mit Namen ja schon vorgestellt worden. Ich tue es auch nochmal von meiner Seite. Andreas Kossert ist Historiker. Das Buch, das Sie von ihm kennen werden, ist Die kalte Heimat über die Integration der Vertriebenen und Flüchtlinge in Nachkriegsdeutschland. Die Bücher, die Sie auch kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen, sind die über Ostpreußen. Ausgezeichnete Bücher, auch bis heute noch rezipiert. Andreas Kossert ist auch Mitarbeiter in der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Die Dauerausstellung eröffnet im Sommer 2021, wenn alles gut läuft, am Askanischen Platz in Berlin. Und jüngst erschien von ihm sein neuestes Buch Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Herzlich willkommen, Andreas Kossert. Karl Konrad Schäpe ist ebenfalls Historiker, gebürtiger Potsdamer, jetzt in Frankfurt an der Oder angesiedelt, Absolvent der Europa-Universität Viadrina und aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum Viadrina, der Gedenk- und Dokumentationsstätte Opfer politischer Gewaltherrschaft. Die Doktorarbeit ist meines Wissens noch nicht erschienen, vielleicht doch, ja. Können Sie den Titel nochmal kurz nennen?
Der Titel ist Verstrickte Bilder, deutsche und sowjetische Propagandabilder des Zweiten Weltkriegs 1941 bis 1945. Also ich habe mich mit Bildern da auseinandergesetzt, die die Deutschen in der Nazizeit produziert haben und in der Sowjetunion produziert worden sind, um die gegenseitigen Seiten zum Krieg aufzuhetzen oder eben auch zu zeigen, wer die Guten sind.
Sehr schön. Über Bilder werden wir bestimmt heute auch noch genug diskutieren. Und ich hätte mir einen sehr plakativen Aufbau für die heutige Diskussion überlegt, nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir fangen mit der Vergangenheit an, aber wir werden es nicht dabei belassen. Und zwar steigen wir in das Jahr 1945, wie soll es auch anders sein, ein und zoomen langsam rein vom großen Ganzen ins Lokale. Deswegen die erste Frage an Andreas Kossert. Könnten Sie uns die Lage in Mitteleuropa im Jahr 1945 beschreiben? Also was passiert kurz vor und kurz nach Kriegsende? Wer bewegt sich von wo nach wo, aus welchem Grund?
Das ist ein Unterfangen, das in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Im Grunde genommen ist es eben das, was Eugene Kulischer sagt, Europe on the move. Es sind überall Menschen in Bewegung, aber aus unterschiedlichen Gründen. Es sind Kriegsgefangene, es sind Zwangsarbeiter, es sind Deportierte und es sind Zivilisten. Es sind Evakuierte, die zum Beispiel aus den Städten in die Dörfer evakuiert werden. Und es sind natürlich in ganz großem Maße Überlebende der Konzentrations- und Vernichtungslager, die auf Todesmärsche geschickt werden, die irgendwo in Mitteleuropa dann stranden. Und dann kommt dazu das riesige Gros von Flüchtlingen und später auch Vertriebenen. Also das ist eben einfach tatsächlich, ich habe lange über diesen Titel Europe on the Move nachgedacht. Es gibt ja verschiedene auch Versuche, diesen Titel ins Deutsche zu übersetzen. Klaus J. Bader als Migrationsforscher nennt es Europa in Bewegung. Und ich habe immer gedacht, ist das nicht fast so ein bisschen zu flapsig? Ist das nicht zu, ist da nicht so eine zynische Note drin? Letztendlich ist es der Zustand Europas im Jahr 1945 und in den Folgejahren ist eben tatsächlich diese unfassbare Bewegung aus unterschiedlichen Gründen. Und viele Menschen sind eben auch unterwegs mit einem, ohne zu wissen, wo sie ankommen. Ich glaube, das ist eben einfach diese Wegscheide, dass es einfach von Verlust, von Krieg, Gewalt gekennzeichnet ist und diese große Unsicherheit am Ende ist, wie geht es mit mir persönlich weiter? Wie geht es vielleicht mit den Gesellschaften, aus denen ich stammte, weiter? Also eine, im wahrsten Sinne, eine Zäsur nach einem Zivilisationsbruch.
Wir sehen also einen Kontinent in Bewegung. Wenn wir uns jetzt wieder langsam ranzoomen an die deutsch-polnische Grenzregion, wie sie ja hier an diesem historischen Ort letztendlich mit entschieden wurde, um dann zu Frankfurt oder direkt zu kommen, vielleicht nochmal an Andreas Kossert. Wenn wir uns jetzt die deutsch-polnische Grenzregion anschauen, diese Gruppen, die Sie beschrieben haben, welche von denen sind da unterwegs, von wo nach wo, wo bleiben sie stehen, warum bleiben sie stehen, dass man da vielleicht noch ein bisschen konkretisiert an die Region.
Also wir haben den Vormarsch der sowjetischen Armee ab Sommer 1944 in Richtung deutscher Grenze. Im Sommer 1944 stoßen die Sowjets das erste Mal quasi an die deutsche Grenze in Ostpreußen. Und letztendlich setzt seit diesem Zeitpunkt, Spätsommer, Herbst 1944, zum ersten Mal, am Anfang beginnt es noch mit so fragmentarischen Evakuierungen durch die NS-Behörden, aber dann setzt letztendlich auch eine allgemeine Fluchtbewegung tatsächlich vor der direkten Kriegsfront ein. Und das geht dann eben in Ostpreußen los und geht dann immer weiter westlich. Und das sind Millionen, aber natürlich hat man Flüchtlinge damals nicht gezählt. Also das ist immer noch schwer zu quantifizieren, wie viele der deutschen Zivilisten auf dem Weg waren. Und man muss aber auch, darf auch nicht vergessen, es waren natürlich auch Polen auf dem Weg, es waren Balten auf dem Weg, also es waren ja auch Menschen, die aus anderen Gründen Angst vor der sowjetischen Armee hatten. Also das war eben nicht nur eine ethnisch homogen deutsche Gruppe, die in Richtung Westen ging. Und natürlich in dieser Gemengelage dann sind viele auch stecken geblieben, sind vor Ort irgendwo auf der Flucht geblieben. Und dann war eben die bange Frage, wie geht es weiter? Und letztendlich hat dann Potsdam die Entscheidung darüber gebracht, wie es eigentlich mit den meisten, die noch nicht geflüchtet waren, weiterging. Und dann wissen wir eben, dass aus der Flucht letztendlich für viele dann auch eine Vertreibung wurde. Und das bedeutete dann am Ende eben der erzwungene endgültige Heimatverlust für Millionen Menschen.
Wir haben ja häufig das Bild im Kopf, dass die Vertreibung als solche eigentlich am Kriegsende beginnt. Mhm, ja. Die Flucht, klar, sagt auch schon der Name Flucht vor der Front davor. Aber was Sie ja auch richtigerweise betont haben, ist ja, dass sich auch schon vor dem Mai 1945 eben Hunderttausende auf den Weg machen, ihm nicht vor der Front fliehen, sondern wie jetzt eben Polen aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten, die dann später an die Sowjetunion fielen, aus Angst vor der Sowjetarmee, aber auch aus Angst vor ukrainischen Partisanen und aus anderen Gründen sich auf den Weg machen und letztendlich in so einem, in einer Zwischenstation landen, wo eben der Krieg noch dauert. Mhm. Teilweise die deutschen Vorkriegsbewohner schon geflohen sind, aber nicht alle. Und wo dann eben auch schon die ersten polnischen Bewohner sozusagen unfreiwillig auch schon vor Ort sind. Also das, das ist eine Art Zwischenstadium. Genau. Sie stoßen aber natürlich an einigen Stellen sozusagen an harte Grenzen und zu diesen harten geografischen Grenzen gehörte ja Anfang 1945 die Oder, entlang derer sich ja viele Festungsstädte befanden oder zu Festungsstädten erklärte Städte, so wie eben Frankfurt an der Oder. Karl Konrad Zschäpe, vielleicht können Sie uns nochmal die Situation im Frühjahr, Sommer 1945 aus lokaler Perspektive kurz beschreiben.
Wenn ich darf, fange ich sogar noch mal ein ganz bisschen vorher an, denn wir haben ja, wenn wir Europe on the Move als Thema heute haben, dann geht die Geschichte der, tja, der Migration, sage ich jetzt mal, ja schon viel früher los, auch in Frankfurt viel früher los. Also auch in Frankfurt werden natürlich die jüdische Bevölkerung irgendwann mal deportiert in die Vernichtungslager. Und Frankfurt und Potsdam haben vielleicht auch noch mal eine ganz besondere Position in Brandenburg und das wissen vielleicht gar nicht mehr so viele Leute. Brandenburg die Provinz Brandenburg ist ja bis 1945 zweigeteilt. Es gibt ein Gebiet, das so ungefähr aussieht wie das Land Brandenburg heute und das ist damals aber der Regierungsbezirk Potsdam. Und wenn man sich jetzt diese mal vor dem geistigen Auge das Land Brandenburg nimmt und wie so eine Buchseite aufklappt Richtung Osten, dann hat man ungefähr eine Vorstellung, wie dieser Regierungsbezirk Frankfurt-Oder einmal aussah. Also das ist ein ziemlich großes Gebiet, um was es da geht. Zwei Drittel des heutigen Landes Brandenburg vom Territorium. Und auch aus diesem ganzen Gebiet wird die jüdische Bevölkerung in die erstmal zur Zwangsarbeit zum Teil verbracht. Ja, zum Beispiel um die Reichsautobahn auch zu bauen zwischen Frankfurt-Oder und Posen oder eben in die Vernichtungslager verbracht. Und dieser Regierungsbezirk Frankfurt ist eben auch der mit dem größeren jüdischen Anteil in der Provinz Brandenburg damals gewesen. Und abgesehen davon auch diese Aktion 1938, in der reichsweit die jüdische Bevölkerung ohne deutschen Pass gesammelt wird und dann Richtung Polen abgeschoben wird, auch das passiert im Regierungsbezirk Frankfurt-Oder. Also da, die bringt man ja nach Neubenschen direkt an die Grenze. Man bringt die ja auch zum Teil dann mit dem Zug dorthin. Und wenn Sie heute mit dem Regionalexpress Richtung Osten fahren, dann kommen Sie ja nach Frankfurt-Oder. Und wenn man im Zug mit der Richtung weiterfährt, kommt man eben damals an die polnische Grenze, 80 Kilometer weiter hinter und dann nach Warschau und so weiter. Ne? Also damit geht es eigentlich los und im Krieg kommen eben auch ganz viele Leute in die Stadt. Das sind die Zwangsarbeiter, die man braucht in einer Garnisonstadt. Das ist in Potsdam wahrscheinlich ganz ähnlich, kenne ich mich nicht so gut aus. In einer Garnisonstadt ist es ja so, dass die ganzen Soldaten sonst wo sind in einem Weltkrieg, nur nicht zu Hause. Und die Frage ist dann, wer macht die Arbeit? Ja? Die Frauen kommen nur teilweise in Frage. Und die Lösung ist eben dann, dass man sich aus den ganzen besetzten Gebieten die Zwangsarbeiter holt. Und in Frankfurt ist dann eben auch ein riesiges Verteillager, wo man Menschen aus dem heutigen Weißrussland, Belarus und aus der heutigen Ukraine eben über diese Gleise, die es gibt, Richtung Osten, nach Frankfurt-Oder bringt, die Menschen dort konzentriert und von da aus an so einem Gleisdreieck, ja, mitten ist in so einem Gleisdreieck so ein Lager und von da aus wird das im ganzen Deutschen Reich werden diese Zwangsarbeiter verteilt, sofern sie nicht in Frankfurt und Umgebung bleiben. Ja? Und da geht es auch schon mal um viele tausend Menschen. Ja? So viele Menschen, dass man heute in der Datenbank Zwangsarbeitarchiv einfach nur nachgucken muss und unter dem Stichwort Frankfurt-Oder, man findet ganz viele Berichte dazu. Das ist ja absolut nicht selbstverständlich. Ja? Und in der Stadt gibt es mehrere Barackenlager einfach für diese Leute. Es gibt Barackenlager aber auch für die Polizei, die sich eben auch aus den Menschen zum Teil rekrutiert, die man eben auch gewinnt im Baltikum, in der Ukraine, ja, um diese Menschen dann zu bewachen und überhaupt in die Züge zu bringen und dann zwangsweise ins Reich zu bringen. Also es geht eigentlich viel früher los, will ich damit sagen, diese ganze Geschichte von Europe on the Move in Frankfurt-Oder. Und 1945 passiert das, was Herr Kossert ja eben schon auch angedeutet hat. Wir haben es mit den Flüchtlingen zu tun und da geht es, also im Januar, Februar kommen also massenweise Menschen über diese natürliche Grenze, sage ich mal, es ist ja noch gar keine eigentlich, ne? Es ist einfach nur der Strom, aber über diesen Strom, der ja mächtig ist und viel Wasser führen kann, gerade jetzt wieder, da muss man ja erstmal rüberkommen mit seinem Flüchtlingswagen, mit seinem Treck, ja, und mit seinen Kindern an der Hand vielleicht, ja. Und also einer unserer Historiker hat ausgerechnet, hochgerechnet anhand von von Angaben, die man mit Beköstigung, von die HJ damals durchgeführt hat und das Deutsche Rote Kreuz durchgeführt hat, also so in wenigen Tagen 300.000 Menschen durch die Stadt durchkommen. Ja, das ist also auch natürlich für eine Stadt, in der 90.000 Einwohner etwa wohnen, eine ganze Menge von Menschen, die dann plötzlich durchziehen. Und also schon ziemlich dramatisch auch. Dann kommen eben nach den Flüchtlingen, kommt sozusagen der Krieg. Frankfurt wird Festung. Und auch wieder die Eisenbahnlinie und die Autobahn Richtung Osten, muss man sich vorstellen. Man versucht in dieser Stadt die Rote Armee aufzuhalten, um nicht nach Berlin durchzustoßen. Heute wissen wir, der Durchstoß hat gar nicht über Frankfurt geführt, aber das wusste damals keiner. Also heute wissen wir, das ging über Küstrin und die Seeloer Höhen und diese berühmte Schlacht an den Seeloer Höhen. Damals wusste das keiner, ja, wo die Rote Armee durchstoßen wird. Und es ist vielleicht auch ein bisschen ein Zufall, dass es nicht so kommt. Dann ist sozusagen auch der Moment, wo die Frankfurter ja selber die Koffer packen müssen. Und Knall auf Fall. Ja, das heißt, in wenigen Tagen heißt es, die Stadt wird jetzt komplett evakuiert, 90.000 Menschen. Also alle raus, alle Zivilisten raus und 13.000 Soldaten rein. Die sollen jetzt diese Festung verteidigen. 2-3 Tage später ist die Rote Armee aber schon auf dem Stadtgebiet. Das sind zwar faktisch nur Wälder, ja, jenseits der Oder, wo die Rote Armee dann drin ist und auch nicht mehr rausgeht und die ganze Zeit dann auch Richtung Frankfurt angreift. Die Stadt hat bloß erstmal ganz viel Glück, dass sozusagen die Rote Armee erstmal ihre Kräfte sammelt an der Oder und nicht sofort weiter angreift. Und so bleibt den Frankfurtern noch ein bisschen Luft. Und die schon in der Evakuierung befindliche Bevölkerung kann dann auch noch mal zum Teil zurückkommen und noch ein paar Dinge retten aus ihren Wohnungen. Und letztlich dauert es dann bis zum 23. April 1945, bis die Stadt dann tatsächlich von der Roten Armee eingenommen wird. Aber in der ganzen Zeit, vom 2. Februar, wo die Rote Armee erstmal auf dem Stadtgebiet ist, bis zum 23. April, da ist die ganze Zeit natürlich auch Krieg, ja, in dieser Gegend. Und dann ist irgendwann kommt der 23. April, der Krieg ist zu Ende. Und jetzt haben wir in der Stadt, jetzt haben wir in der Umgebung, überall, wo dann auch die Rote Armee das sozusagen als Befreier auftritt, die ganzen Zwangsarbeiter und die ganzen Kriegsgefangenen aus den östlichen Ländern, also vor allem aus Polen und der Sowjetunion, die ja wieder zurück wollen. Und wo kommen denn die jetzt nur wieder über Oder und Neiße? Ja, und da haben wir wieder in Frankfurt riesige Lager für Hunderttausende von Menschen wahrscheinlich, weiß kein Mensch genau, wie viel das gewesen sind, die dann eben in Frankfurt auch dann warten, dass dort der Eisenbahntransport für die organisiert wird. Ja, man baut auch ganz schnell nach dem Krieg dann die zerstörten Brücken behelfsmäßig auf, man macht wahnsinnige Holzkonstruktionen für die Eisenbahn und für den Auto- und Fußgängerverkehr, dass man an diesem Nadelöhr überhaupt wieder den Fluss passieren kann.
Wir kommen gleich nochmal zu den Menschen, über die wir ja diskutieren wollen. Mir ging es nochmal darum, sich die Lage in der Stadt selbst zu vergegenwärtigen. Also ja. Sie haben gerade gesprochen, die Bewohner, die sind ja bis Januar, Februar 1945, wie in vielen Teilen Deutschlands erstmal vom Krieg verschont geblieben, weil die Flieger kamen nicht bis dahin, die Front war weit weg. Also bis Anfang 1945 haben wir dann eine relativ ruhige Garnisonsstadt, so mit vielen Erscheinungen, die Sie schon angesprochen haben. Das ist, der Krieg ist gegenwärtig, aber nicht sichtbar. So.
Genau.
Und dann im Knallauffall wird er sichtbar, die Menschen werden evakuiert, dann kommen sie zurück. Es gibt diese ganzen Gruppen von Nicht-Frankfurtern, die zu Zwangsfrankfurtern letztendlich werden im Krieg. In welchem Zustand ist denn die Stadt rein baulich, physisch, kurz vor Kriegsende, nach Kriegsende? Ja. Ist es eine intakte Stadt, wie ja viele bis die Front gekommen ist? Oder ist es eine Stadt, die während der Kampfhandlung zerstört wurde?
Das ist eine ganz, eine brennende, schmerzhafte Frage. Wenn also alle, die in Frankfurt mal gewesen sind oder die Stadt vielleicht auf Bildern gesehen haben, haben vielleicht so ein Bild vor Augen von dieser wunderbaren Marienkirche, um die herum also lauter Neubauten heute sich scharen. Und die Stadt ist heute im Prinzip im Zentrum zu 95% ausradiert. Die Frage ist für die Frankfurter selber, wie kam es eigentlich dazu? Denn wir hatten ja nach 1945 dann die sowjetische Besatzungsmacht, dann die DDR-Zeit. Und da wurden natürlich auch bestimmte Geschichten erzählt, auch an meinem Museum natürlich zu DDR-Zeiten, wie es denn dazu gekommen ist. Und die gängige Geschichte war einmal, es gab Häuserkämpfe in der Stadt durch die Rote Armee. Das wurde illustriert durch ein Foto, das das also zeigen sollte. Das gibt es bis heute im Internet. Und mittlerweile soll es Häuserkämpfe in Berlin zeigen. Und dann die zweite Sache, SS und SA, beziehungsweise die Faschisten, hätten Minen gelegt und verbrannte Erde hinterlassen. Das war so die Geschichte, die man zur DDR-Zeit erzählt hat. Und das hat natürlich die Leute, die es anders wussten, wahnsinnig aufgeregt und immer wieder sozusagen auch, naja, wie so eine, wie, gewirkt wie eine Wunde, in der man rührt, wenn man sowas erzählt. Entsprechend ist es ganz, ist es für die Frankfurter ganz wichtig zu erzählen, wie war es denn nun eigentlich? Und wir haben das in einer Ausstellung, die es jetzt zum Kriegsende bei uns gibt, auch nochmal ganz akribisch Tag für Tag, manchmal Stunde für Stunde gemacht, dass man sagt, was ist denn jetzt eigentlich in den entscheidenden Tagen passiert? Natürlich spielt dieser, spielt sozusagen die Front eine Rolle, also Artilleriebeschuss. Und dann gibt es auch kurz vor Einnahme der Stadt nochmal ein ordentliches Bombardement durch die Rote Armee. Da wird also Frankfurt stundenlang so bombardiert, dass man bis heute die ganz großen Blindgänger auch noch finden kann. Das waren aber keine Flächenbombardements, sondern das waren eigentlich so Einzelangriffe, wo man eben die Soldaten, die noch in der Stadt waren, die Wehrmacht noch in der Deckung halten wollte. Es fängt aber, wie auch immer, es fängt an zu brennen in der Stadt. Und die Zivilbevölkerung ist raus und die Wehrmacht ist kurz davor, sich zurückzuziehen. Frank, der Festungscharakter, wird in dem Moment, wo die Rote Armee bei Seelow durchgebrochen ist, aufgehoben. Hitler sagt, ich brauche die Frankfurter Truppen lieber zur Verteidigung von Berlin, also dürfen die sich zurückziehen. Und jetzt ist gar keiner mehr da in der Stadt. Von den 90.000 Leuten sind noch ungefähr 500 Menschen in der Stadt und die Stadt brennt. Damit geht es los und dann, und natürlich, was am Krieg schon kaputt gegangen ist durch Artillerie und Bomben, und jetzt kommt die Rote Armee in die Stadt. Die Rotarmisten sind natürlich von der Propaganda zum Hass erzogen worden, aber die haben auch genug im Krieg erlebt, dass man diese Propaganda gar nicht so vielleicht überbewerten soll. Die haben gerade in Sonnenburg die ganzen Leichenhaufen gefunden von dem Massaker dort und oder in Schwedig die verbrannten Leichen gefunden, von so ein, auch so ein kleines Konzentrationslager vor dem Arbeitserziehungslager eigentlich vor den Toren der Stadt. Die wollen abrechnen mit den Bestien natürlich, ja, die sozusagen diese ganzen Massenmorde und diesen wahnsinnigen Krieg angestellt haben. Ja. Das ist ja völlig klar. Aber man sucht eben auch mit Fackeln in den alten Häusern nach Beute. Und es kommen jetzt eben auch die Zwangsarbeiter, die Kriegsgefangenen zurück. Auch die suchen in den verlassenen Häusern, ob man noch irgendwas mitnehmen kann. Ja. Und jetzt haben wir im Kern mittelalterliche Häuser im Zentrum und es fängt auch da nochmal an zu brennen. Und eben dann Zerstörungen durch mutwillige Brandstiftung und letztlich ist dann am Ende die Stadt weg.
Wir sprechen also von einer sehr zerstörten Stadt,
ja,
die einen entsprechenden Eindruck macht bei denen, die durch die Stadt gehen müssen, die wahrscheinlich am Bahnhof und drumherum kampieren. Dazu kommen wir auch nochmal. Meine Frage ging auch so ein bisschen in die Richtung, weil ich kenne das natürlich aus anderen Darstellungen, wo eben Städte tatsächlich bis Kriegsende unzerstört geblieben sind, die dann natürlich auf diejenigen, die dann die neue Heimat da suchen, einen umso schockierenderen Eindruck gemacht haben. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt beispielsweise aus dem völlig zerstörten Warschau kommen, 5 Jahre Besatzung hinter sich haben und Sie kommen dann in sowas, in so eine heile Stadt irgendwo in Schlesien oder in Pommern, dann fühlen Sie sich eigentlich doppelt fremd. Ja? Und dann sind auch durch die ganzen Bewohner immer noch da. Darüber haben wir auch noch gesprochen. Also viele sind da geflohen, aber natürlich ist erstmal die Infrastruktur intakt. Das ist ja in Frankfurt, so wie Sie es gerade geschildert haben, etwas anders. Und was ja auch so ein starkes Symbol ist dieser Tage, sind diese zerstörten Oderbrücken, von denen Sie schon gesprochen haben. Es ist ja so, dass die Eisenbahnbrücke, dazu kommen wir ja auch gleich nochmal, eigentlich auch der Grund ist, warum Frankfurt letztendlich zu diesem Nadelöhr wird. Wie ist das eigentlich mit der Stadtbrücke über die Oder? Das ist ja auch eines dieser Symbole dieser Zeit. Also was wissen wir eigentlich, wie wichtig war das für die Menschen damals?
Also die Stadtbrücke ist eben auch natürlich ein Nadelöhr, weil es gibt über die Oder gar nicht so viele Brücken. Und das ist ja auch bis heute so, wenn also die Frankfurter Stadtbrücke gesperrt ist, dann ist eine ganze Region abgeschnitten, der Möglichkeit beraubt, sozusagen diesen Fluss zu überqueren. Und das ist jedes Mal, also sorgt das für ziemliche Aufregung, wenn sowas passiert. Also bis heute und dann auch gerade Unibetrieb und sowas, das wird dann empfindlich gestört. Und das war natürlich damals auch so. Und man hat natürlich versucht, diese Stadtbrücke so lange wie möglich zu halten und zu erhalten, weil man ja auch natürlich irgendwie immer, ja, wahnsinnigerweise gehofft hat, dass es ja wieder mal vielleicht auch Richtung Osten geht und dass man vielleicht die Rote Armee zurückschlagen kann. Und man hat versucht, das, was heute die Schwesternstadt Swobice ist, damals noch ein Stadtteil von Frankfurt, die Dampfvorstadt war, eben als Brückenkopf zu halten. Ja, aber das ist dann eben auch nicht lange gelungen. Und in dem Moment, wo klar war, die Dampfvorstadt muss aufgegeben werden, da werden diese Brücken dann eben auch tatsächlich gesprengt. Von der Wehrmacht gesprengt, genau. Ja.
Die Stadtbrücke als Symbol für diese Zeit.
Also genau.
Was wissen wir über die Wahrnehmung tatsächlich der Leute vor Ort?
Ja, und dann ist ja erstmal auch eine ganze Weile nicht klar, wie geht es jetzt weiter? Also was hier in Potsdam entschieden wird, da sind wir ja auch etliche Monate schon nach Kriegsende. Also das weiß ja erstmal gar keiner. Und diese 90.000 Evakuierten, sofern die das überlebt haben und sofern die sich zurücktrauen, kommen ja dann eben auch nach und nach zurück. Und wer in einer Dampfvorstadt gewohnt hat, geht selbstverständlich dann auch, sobald das möglich ist, über die Brücke und in seine hoffentlich alte Wohnung, wenn es die noch gibt, und versucht dort so weiterzumachen irgendwie, wie es vorher auch war. Nur inzwischen ist natürlich dann da ab Mai eine polnische Verwaltung und man kann sich aber dort ganz normal erstmal registrieren. Man kriegt ein polnisches Dokument in die Hand. Ja, der und der wohnt jetzt dort und dort. Die Dokumente heißen auch noch Frankfurt-Oder. Da steht auch noch gar nicht Subice oder sowas drauf. Und man hat die und die Beschäftigung. Und was ganz, ganz wichtig ist, natürlich die Frage nach Brotmarken und solchen Dingen. Ohne Marken kann ja kein Mensch überleben. Ja, aber auch das wird ausgeteilt. Und also es gibt erstmal eine scheinbare Rückkehr auch in diese Dampfvorstadt. Also nichts Besonderes. Die Brücke ist da. Die Eisenbahnbrücke wird auch aufgebaut. Scheinbar Normalität. Sofern man jetzt in diesem Chaos davon reden kann. Und dann erst in dem Moment, wo natürlich die Grenze manifest wird und die Brücke dann geschlossen wird für den Verkehr, in dem Moment wird die Brücke dann zu einem Symbol und in dem Moment ist ja auch erst klar, was jetzt vor der Haustür passiert, eine Grenzziehung. Aber auch da ist eine Ungewissheit auf allen Seiten, auch auf der polnischen Seite und auf der deutschen Seite. Potsdam ist das eine, aber das wird ja von niemandem anerkannt. Das gesamte Parteienspektrum auch in der DDR sagt ja, also das erkennen wir niemals an. Auch die KPD und später die SED sagen, das machen wir niemals, auf gar keinen Fall werden wir diese Grenze anerkennen. Ja, und natürlich haben diese ganzen Millionen von Menschen, die ja auf dem Rückweg an der Oder halten und dann zurück wollen in ihre alten Wohnungen und warten und rübergucken, verstehen die gar nicht, warum das nicht gehen soll. Ja, und es ist ja bis heute eine Schwierigkeit, diesen Leuten zu erklären, wieso die eigentlich einen Preis zu bezahlen haben für einen Krieg, den das ganze deutsche Volk zu verschulden hat und nicht die Leute nur in Schlesien und Ostpreußen, ja, oder in Ostbrandenburg. Ja, und in dem Moment wird diese Brücke, die ja dann die meiste Zeit bis 1989/90 unpassierbar ist, bis auf wenige 9 Jahre ist die ja geschlossen. Erstmal auch zu einem Symbol für eine Grenze, die etwas darstellt, was in Europa überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Man kommt gar nicht auf die andere Seite. So einfach.
Ja, vielen Dank. Nach Frankfurt-Oder kommen wir gleich nochmal zurück. Ich würde jetzt Andreas Kossert noch bitten, genau das, was Sie gerade gesagt haben, einzuordnen, die Potsdamer Beschlüsse. Da gibt es natürlich verschiedene Lesarten in den unterschiedlichen nationalen Geschichtsschreibungen. Es gibt diese Lesart, das war dann ziemlich schnell final und gerade in den dann polnisch gewordenen Gebieten wurden ja schnell auch Tatsachen geschaffen mit Bezug auf die Potsdamer Beschlüsse. Wie ordnen das Historiker heutzutage ein? Also wie sollte man mit diesen Potsdamer Beschlüssen und den neuen Grenzziehungen tatsächlich im Jahr 45, wie ging man damals um? Was ist die Wahrnehmung? Was würde man heute aus heutiger Perspektive sagen? Was ist da dran?
Also ich müsste jetzt noch mal ganz kurz auch zurückgehen in das, was Herr Zschäpe gesagt hat. Also wir müssen vor Potsdam noch mal in diese Räume hineinschauen. Beata Hilitzka, die heute leider nicht da sein kann, hat sich ja auch mit diesem Raum östlich der Oder konkret beschäftigt. Aber das waren ja tatsächlich, ich sag mal so, transitorische Räume. Ja. Also im Grunde genommen war das ein Zustand der Unsicherheit, des Unwissens. In welche Richtung geht man? Also tatsächlich diese Frage, es war ja auch für zum Beispiel für Displaced Persons nicht ganz sicher, ob sie tatsächlich, wenn sie aus Osteuropa stammten, in ihre Heimat gehen sollten. Nicht? Also, denn da gab es ja auch zum Teil Ängste, ob man sich zum Beispiel unter sowjetischer Besatzung, oder ob man da auf der richtigen Seite ist. Aber das ist, glaube ich, dieser Zustand mit dem Vorrücken der sowjetischen Armee und was Sie wunderbar beschrieben haben, wie dann trotz allem sich schon so improvisiert polnische Behörden etablieren, aber auch eben nicht überall. Dann gibt es auch wiederum in Niederschlesien, auch selbst in Ostpreußen noch Teile, die bis Mai 1945 von der deutschen Wehrmacht gehalten werden, also wo man noch so kleine Inseln quasi hat, zum Beispiel auch die Festung Breslau, nicht? Bis Kriegsende. Wie geht es eben weiter für alle Menschen? Das war das große Fragezeichen. Und dann geht in Richtung Potsdam, gibt es dann diese schon Versuche, sowohl in der Tschechoslowakei, aber auch im polnischen Machtbereich, diese sogenannten wilden Vertreibungen, quasi, wo man schon eine Ahnung hat, dass es vielleicht zu Polen kommen könnte, wo man letztendlich versucht hat, schon deutsche Zivilbevölkerung über Oder und Neiße quasi zu deportieren, zu vertreiben, um letztendlich Fakten zu schaffen. Aber dafür gab es keine von oben angeordneten Befehle, sondern das waren oftmals auch lokale auslösende Momente, Milizen. In dieser Zeit, also auch so Mai, Juni, kommen auch eben schon Leute über die Oder, über die Neiße, die letztendlich nicht mehr, die wollten gar nicht fliehen, sondern die wollten eigentlich dort bleiben und mussten dann gehen. Also das ist so der Zustand bis Potsdam. Und dann fällt eben in Potsdam tatsächlich die Entscheidung über die Endgültigkeit dieses Vorgangs. Und wir kennen das, glaube ich, alle, dieser ja, ordnungsgemäß und human, so heißt es eben, er hat letztendlich das sanktioniert, was letztendlich bedeutet hat, dass Grenzen so gezogen wurden, dass die Menschen, Deutsche und Polen, gleichermaßen in unterschiedlichen Zahlen, Größenordnungen, aber endgültig ihre Heimat verlieren sollten. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen das, was in Potsdam entschieden wurde, ist, dass wir hier 75 Jahre, ein Dreivierteljahrhundert später sitzen und dass letztendlich die Neuordnung Europas, wie auch die Ausstellung heißt, tatsächlich in Potsdam in dieser Weise festgelegt wurde. Dass Menschen eben in der Frankfurter Dammvorstadt dauerhaft nicht zurückkehren konnten, sondern irgendwann ausgewiesen wurden, vielleicht vertrieben wurden, hat eben genau mit diesem Ort hier zu tun. Und das ist eben einfach, letztendlich wurde dort die Neuordnung dieses Teils Europas auf jeden Fall und darüber hinaus eben festgelegt.
Und dennoch gab es ja über Jahre tatsächlich noch dieses Gefühl der Vorläufigkeit. Genau. Sowohl bei den unmittelbar Betroffenen, die auf gepackten Koffern saßen, sowohl in Nachkriegsdeutschland als auch in Nachkriegspolen und anderen Staaten, die das ja betraf. Und selbst auch völkerrechtlich gab es ja diese bekannte sozusagen Klausel, die ja bis 1990 bestand, sozusagen unter vorläufiger Verwaltung. Mhm. Also was machte das eigentlich mit den Menschen, die davon betroffen waren? Was sagt uns die Forschung dazu? Einiges hat eben Beate Halitzka in ihrem Buch gesammelt. Sie hatten sich ja damit auch beschäftigt. Also war es einfach mehr als politische Instrumentalisierung?
Ja, da wäre ich vorsichtig. Also ich habe nun gerade dieses Buch geschrieben, Flucht als Menschheitsgeschichte. Und wenn man sich, sag mal, in einer historischen Tiefenbohrung anschaut, wie Flüchtlinge oder Vertriebene sich, nicht nur die Deutschen oder die Polen, verhalten, ist es eigentlich so, dass Menschen, die zwangsweise ihre Heimat verlassen müssen, weil sie vor Krieg oder Gewalt fliehen müssen oder vertrieben werden, eigentlich ein fast menschlich nachvollziehbares, normales Bedürfnis haben nach Rückkehr. Eigentlich wollen sie erstmal zurückkehren, weil der Vorgang so ungeheuerlich ist, die Heimat auf Dauer zu verlieren, dass eben viele lange brauchen, bei manchen sogar Jahrzehnte, bis sie sich damit abfinden. Und das ist, glaube ich, ein völlig normaler Prozess. Und da wäre ich auch sehr vorsichtig, diese ganzen Fragen immer auch im Nachgang zu politisieren. Also ich meine, dass das eben, was Herr Schippe gerade gesagt hat, die Leute konnten sich das doch gar nicht vorstellen, dass sie auf einmal nicht mehr über die Oder zurück konnten. Einfach weil das Gefühl, nach Hause zurückkehren zu wollen, gerade in diesem Zustand, wo alles andere fast anarchisch ist, ist doch der einzige Ort, wo man letztendlich denkt, im Chaos überleben zu können, ist der lokale, der regionale Bezugsraum. Und ich glaube, das ist ein völlig menschliches Bedürfnis, dass viele, ob Polen oder Deutsche gleichermaßen, aber auch darüber hinaus, dass Menschen einfach dieses Verlangen hatten, zurückzukommen. Und dass es dann politisch auch instrumentalisiert wurde, ist gar keine Frage. Aber was ich eben interessant finde, ist, Herr Schieper hat es auch gesagt, dass eben auch in der DDR oder auch noch in der SBZ es ja nicht so war, dass diese Grenze einfach so anerkannt wurde. Und zum Beispiel am Beispiel Ostpreußens, wo man die Demarkationslinie mitten durch die ehemalige Provinz Ostpreußen gezogen hat, sieht man, wie willkürlich diese Grenzen gezogen wurden, dass man noch immer bis Ende der 50er Jahre sie zugunsten der Sowjetunion verschoben hat. Also viele Orte, noch, also südlich von Königsberg, die eigentlich zum polnischen Machtbereich gehören sollten oder ursprünglich gehörten. Es gab schon polnische Landräte dort und die Grenze hat sich nach Süden verschoben. Also selbst die Polen, die dort angesiedelt wurden, konnten sich bis in die 50er Jahre nicht sicher sein, ob sie eigentlich dort bleiben können. Also das zeigt eben einfach, sage ich mal, schon, dass diese Grenzen eben sehr, sehr willkürlich gezogen wurden. Es gibt auch andere Beispiele. Auf der Insel Usedom hing das auch noch zum Beispiel hin und her. Um wenige Kilometer ist der Wasserspeicher von Swinemünde wurde zum Beispiel dann nochmal zurückgegeben an Polen und dann umgekehrt hat die DDR im Austausch dann auch kleinere Gebiete bekommen. Also man sieht, diese Grenzen sind letztendlich tatsächlich auf dem Reißbrett entstanden. Aber die Menschen, die davon betroffen waren, egal auf welcher Seite, waren lange Zeit in einer Unsicherheit. Viele waren auch geprägt von Heimweh, von dem Wunsch nach Rückkehr. Und letztendlich war es nachher ein jahrzehntelanges Loslassen müssen. Es war ein Prozess, letztendlich auch das zu verarbeiten. Und ich meine, wir müssen uns immer wieder darüber im Klaren sein, über welche Größenordnungen wir sprechen eben. Ein Drittel Brandenburgs liegt heute, ein Viertel des Vorkriegsdeutschlands liegt eben heute nicht mehr auf deutschem Staatsgebiet. Und genauso analog gilt das natürlich auch für Polen. Was macht das mit einer Gesellschaft jenseits von Politik, dass Wilna und Lemberg eben nicht mehr zu Polen gehören? Und genauso, was macht es eben, dass Breslau und Stettin nicht mehr dazu gehören? Früher sind die Leute aus Stettin zum Opernbesuch abends nach Berlin gefahren und konnten dann mit dem Regionalzug wieder zurückfahren. Also da ist ja etwas passiert in den Gesellschaften. Und da wäre ich eben jetzt gar nicht, um diese politische Frage zu umgehen. Aber ich glaube, wir müssen uns dessen auch immer wieder bewusst sein werden, was diese Grenzziehung und Potsdam letztendlich mit diesen Gesellschaften gemacht hat. 75 Jahre danach leben wir ja diese Konsequenzen bis heute.
Ja. Jetzt greifen Sie fast schon ein bisschen vor in die Gegenwart. Also das habe ich noch nicht zugelassen. Wir sind noch im Jahr 45. Also wir haben jetzt verstanden, nicht nur Europe war on the move, sondern auch the borders waren on the move. Auch die Grenzen haben sich immer wieder verschoben. Und zwar nicht nur 45, sondern auch danach. Im geringfügigen natürlich Ausmaß, aber trotzdem. Ja, also dieses Thema der Vorläufigkeit, Ungewissheit. Das ist, glaube ich, mittlerweile sehr klar geworden. Ich würde jetzt noch mal kurz nach Frankfurt gehen und mit einem Zitat von Ihnen, Herr Zschäpe, beginnen. Und zwar hatten Sie ja vor einiger Zeit der Taz ein Interview gegeben. Da habe ich ein schönes Zitat rausgegriffen, dazu würde ich Sie gleich konfrontieren. Nach 1945 entwickelt sich die Stadt zu einem gigantischen Menschenumschlagsplatz. Hunderttausende, die aus den besetzten Gebieten verschleppt waren und dann wieder zurück mussten. Flüchtlinge, Vertriebene, Soldaten, Kriegsgefangene und Menschen aus den sowjetischen Lagern. Alle kamen wegen der Bahnverbindungen nach Frankfurt-Oder. Die Stadt ist zerstört, alle suchen nach Essen und Heizmaterial und dann werden mindestens 1,5 Millionen Menschen hier entlassen. Und eins finde ich sehr bemerkenswert, es ist ja eigentlich fast Zufall, dass Frankfurt zum Bahnhof Europas wurde. Es ist eben die Bahnverbindung, über die wir schon gesprochen haben. Ähnlich nebenbei wie auch die Neißebrücke in Görlitz, die intakt geblieben ist und auch so ein Nadelöhr war im südlichen Teil der späteren Grenze. Wenn wir uns jetzt die Stadt nochmal anschauen, was wissen wir, wo genau bewegten sich diese Menschen? Welche Spuren sind vielleicht noch bis heute davon zu sehen, von diesen Ereignissen?
Über die Bewegungsrichtung von West nach Ost, also über die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen und aus Polen und der Sowjetunion, habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Also diese Spuren zu rekonstruieren, ist aber auch besonders schwierig, weil auch da alles, was an Archivmaterial vielleicht vorhanden ist, zum Teil der Geheimhaltung unterliegt und sowas. Also auch diese ganze Frage, was passiert denn mit den Menschen, die dann als Kriegsgefangene der Roten Armee im Deutschen Reich landen, das kennen Sie wahrscheinlich alle, ne, dass man in Stalins Armee die Hände einfach nicht zu heben hatte, ja, sondern bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen hatte und jeder, der die Hände gehoben hatte, war in Stalins Augen ein Verräter. Und die erste Station, wo man diese scheinbaren Verräter überprüft hat, aber natürlich auch wirkliche Kollaborateure versucht hat rauszufinden, war eben Frankfurt-Oder mit diesen Lagern, die es da gegeben hat. Da gibt es also diese Repatriierungs- und Filtrationslager für diese Leute. Aber darüber wissen wir gar nicht so viel. Wir wissen ungefähr, wo mindestens eins von denen gewesen ist, aber es gab sicherlich auch mehr davon. Oder sagen wir so, Richtung West und Ost, da gibt es eigentlich noch eine Gruppe, die da sozusagen unterwegs ist. Denn nachdem dann die Rote Armee einmarschiert ist in der sowjetischen Besatzungszone, kommt es zu Massen von Verhaftungen. Viele Menschen, die irgendwie im Dritten Reich mitgemacht haben oder diesem Reich in den Augen des sowjetischen Geheimdienstes verdächtig sind, vielleicht Widerstand leisten zu können, werden ja sozusagen verhaftet und kommen meistens in diese Speziallager, die es auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone gibt. Und eins von diesen Speziallagern gibt es eben dann auch in Frankfurt, aber eben nicht auf der westlichen Seite, sondern auf der östlichen Seite. Da gibt es das Speziallager Nummer 6. Da wird einfach so ein Stadtviertel der Dammvorstadt abgezäunt und 8000 Leute eingesperrt. Russen und Deutsche, ganz verschiedene Leute. Und dann eben, nachdem Potsdam klärt, wo die Grenze verlaufen wird, werden diese 8000 Leute eben sozusagen verlegt nach Jamlitz und dann existiert dieses Speziallager dort weiter. Aber es werden auch andere Leute verhaftet, nicht nur die auf dem deutschen Gebiet belassen, sondern man bringt sie in die Sowjetunion. Und das sind einmal dann auch wieder Menschen, die man aus politischen oder Gründen oder verhaftet. Und wenn man sie in die Sowjetunion bringen will, müssen sie auch wieder nach Frankfurt, in dieses Gefängnis, dann, in dem ich heute arbeite. Und dann gehen auch Tausende von Menschen durch, die dort in einem krass überfüllten Gefängnis sind. 130 gehen rein, über 1200 sind gleichzeitig drin, so eine Sachen, ja. Und die werden dann eben zur Bahn gebracht und auch Richtung Sowjetunion verbracht. Ganz viele Leute auch hingerichtet dann in diesem Gefängnis oder zur Hinrichtung in die Sowjetunion verbracht. Unter furchtbaren Bedingungen. Und ganz viele von den Menschen, die diese Transporte dann mitmachen, sterben auch ganz elendig. Und dann haben wir ja alle die Bilder von Kriegsgefangenen im Kopf, ne, mit Adenauer, der die sozusagen die letzten Kriegsgefangenen in Empfang nimmt in Friedland. Aber wie kommen die eigentlich dahin? Wir denken, ja, das sind Soldaten, die Hände gehoben haben. Aber der absolut gigantische Großteil dieser Leute, dieser Gefangenen haben das niemals getan, sondern die werden eben nach dieser bedingungslosen Kapitulation, Karlshorst, werden die als zur Wiedergutmachung, wie es heißt, eingesammelt, in die Eisenbahnzüge gebracht und dann Richtung Sowjetunion. Und auch da spielt wieder Frankfurt eine ganz wichtige und große Rolle, dass man diese Soldaten eben auch wieder in dieser Stadt konzentriert, um sie dann Richtung Osten zu bringen. Jetzt haben wir die Richtung West-Ost so ungefähr fertig. Andersrum, die Gegenseite, da haben wir ja erstmal, waren wir ja stehen geblieben bei den Flüchtlingen. Jetzt kommen die Vertriebenen. Über die wissen wir gar nicht so viel in der Stadt, komischerweise. Wofür Frankfurt aber eigentlich bekannt und berühmt ist oder sein sollte, ist der Umstand, dass alle Lagerhäftlinge, die aus Deutschland kommen und sich in sowjetischen Lagern befinden. Das kann sein das Gulag, das Sie alle kennen, oder das kann sein das Lagerarchipel Gubwi, das es auch noch daneben gibt und für Kriegsgefangene und sogenannte Zivilinternierte eingerichtet worden ist. Nebenbei gesagt, 1939, nach dem sowjetischen Überfall auf Polen, geht das los, dieses Archipel Gubwi, und die ersten, die man dort interniert, sind polnische Soldaten und die Offiziere, die man unter dem Stichwort Katyn erschießt, das sind Gubwi-Häftlinge. Richtig groß wird das aber erst in dem Moment, wo dieser Weltkrieg sich ausweitet und vor allen Dingen dann eben viele Wehrmachtssoldaten auch und japanische Soldaten gefangen genommen werden. Und wie gesagt, also aus diesem Archipel Gubwi, das ist größer als Gulag, kommen eben auch alle Deutschen, die da sich drin befinden, nach Frankfurt. Und wiederum der gigantische Großteil dieser Leute, die aus den Lagern irgendwann mal entlassen werden, wird auch in Frankfurt entlassen, in dieser Stadt. Ja, da gibt es also gibt es zwei große Entlassungslager, wo das stattfindet. Und da bekommen diese ehemaligen Soldaten oder die noch im Soldatenstatus sich befindlichen Männer meistens ein kleines holzhaltiges A5-Zettelchen in die Hand. Und in dem Moment, wo sie das haben, ist für die der Zweite Weltkrieg zu Ende. Ja, in dem Moment sind die auch keine Soldaten mehr. Und in dem Moment wissen sie, sie haben überlebt. Und in dem Moment kommen eben 1,5 Millionen Menschen mindestens zurück. Und jeder von denen hat Vater, Mutter, Verwandte, Freunde. Die warten alle. Jetzt müssen sie sich diese Zahl, 1,5 Millionen, entsprechend multiplizieren, wenn sie rauskriegen wollen, wer alles an der Frage interessiert ist, wer kommt in Frankfurt wieder zurück irgendwann mal. Ja, in dem Moment, wo der letzte Kriegsgefangene zu Hause ist, erst in dem Moment ist ja auch klar, wer niemals wieder zurückkehren wird. Ja, denn wer in der Sowjetunion in die Straflager kommt, auch aus den Kriegsgefangenenlagern, wer verurteilt wird, hat kein Recht mehr auf Briefwechsel. Also gibt es entsprechend die Geschichten von den Schweigelagern in der Sowjetunion. Ja, und natürlich im Kalten Krieg werden diese Geschichten auch aufgebauscht. Aber es ist eine Tatsache. Es gibt Menschen, die sind jahrelang weg, ja, und plötzlich stehen sie wieder vor der Tür und sagen, hallo, ich bin wieder da. Und die haben den Krieg überlebt, die haben diese Lager überlebt. Ja, und entsprechend ist natürlich die Stadt, Frankfurt ist eigentlich der Ort, wo, Sie können sagen, eigentlich alle durchgekommen sind und der absolut große Teil dieser Menschen eben wirklich entlassen wird. Friedland hat eine andere Funktion eigentlich. In Friedland wird kaum jemand entlassen. Ja, das ist da geht es um wenige 10.000 Menschen, die in Friedland praktisch in die Freiheit eigentlich auch mehr kommen, als entlassen werden. Und 1,5 Millionen kommen in Frankfurt an. Und das heißt eben, es gibt eine Latte von Biografien, ja, eine Riesenbibliothek von Autobiografien. Und diese Autobiografien, in denen es dann eben um Krieg und Lagererfahrung geht, die enden in dieser Stadt, Frankfurt-Oder. Und die kommen jedes Jahr, bis heute gibt es da neue, die da jedes Jahr erscheinen.
Wunderbar. Ich glaube, das war ein wirklich sehr beeindruckendes Bild von diesem Bahnhof Europas von Frankfurt im Jahr 1945 und in den Jahren direkt danach. Also sozusagen, man kann sich ja vorstellen, sowas wie Budapest-Keleti im Sommer 2015 war sozusagen Frankfurt oder im Sommer 1945. Wagen wir aber dennoch den Sprung jetzt in die Gegenwart. Man kann ja sagen, okay, das ist alles Geschichte, alles schon erforscht, alles bekannt. Sie beide sozusagen reden von Dingen, die Historiker mittlerweile sehr gut wissen. Aber jetzt bewegen wir uns nochmal in die andere Richtung vom Lokalen ins Kontinentale und gehen mehr am besten mehr auf die Empfindungsebene. Wir hatten ja davon gesprochen, dass Frankfurt eben von einem Tag auf den anderen praktisch zur Grenzstadt wurde im Sommer 1945. Man kann natürlich sagen, gefühlt war das Frankfurt auch schon in der Zwischenkriegszeit. Sie hatten es erwähnt, die polnische Grenze war nicht so weit weg. Es gab ja diese Grenzlandmentalität und auch sehr viel
Propaganda
dahinter tatsächlich. Aber im Sommer 1945 wurde es faktisch dann auch direkte Grenzstadt. Wie lange hat es denn gedauert, bis sich Frankfurt damit abgefunden hat? Also hat es sich heute damit abgefunden?
Also auf jeden Fall. Cum grano salis. Natürlich nicht jeder. Es gibt immer noch, also sagen wir mal so, es gibt diesen Schmerz ganz klar heute immer noch bei einer immerhin doch so großen Zahl von Frankfurtern, dass ich genug von denen begegnet bin inzwischen. Das sind meistens Menschen, die in der unmittelbaren Umgebung von Frankfurt aufgewachsen sind oder deren Eltern aufgewachsen sind, die gerade angefangen hatten, sich ein Haus zu bauen, gerade eingezogen waren und dann nicht mehr zurück konnten, die alles verloren haben und dann eben aber in dieser Region bleiben und eben rüber gucken und sagen, aber ich fahre da niemals rüber. Ja, so eine Leute gibt es schon. Ja, einfach, wo die das nicht aushalten. Ja, oder die auch natürlich, hier gibt es diese antipolnischen Ressentiments bei Menschen, ja, die in der DDR ja auch massiv geschürt worden sind, muss man sagen. Ja. Aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Frankfurt versteht sich ja heute als Doppelstadt. Wenn Sie die Homepage von der Stadt mal aufrufen, dann steht eben auch Frankfurt oder Svobice, ohne Grenzen, bez granic. Ja, also das ist, heute ist Frankfurt ein Ort, wo man beobachten kann, wie Europa zusammenwächst und wo eben das, was 1945 passiert, wo man versucht, das zu überwinden. Das gibt es von der deutschen Seite, aber eben auch von der polnischen Seite. Und Entschuldigung, Herr Adwig, ich habe eine Sache vergessen eben gerade. Natürlich die Dampfvorstadt, ja, Svobice. Auch da gibt es natürlich die Leute, die zurückkehren in einer sehr merkwürdigen Weise. Und das sind, Sie wissen ja alle, dass Polen diese Ostgebiete verloren hat. Herr Kossert hat es ja eben auch gerade gesagt. Es gibt noch eine andere interessante Geschichte. In dem Moment, wo Stalin am 17. September 1939 Polen auch angreift und das Land besetzt, werden viele 10.000 Menschen deportiert. Ja, zum Beispiel von diesen 20.000 erschossenen Offizieren, ja, von denen Sie alle kennen, die Familien. Die gehen alle Richtung Sibirien. Aber auch alle, die man zu Kulaken erklärt hat, Großbauern, Menschen, die man des Widerstands verdächtigt. Ja, also werden massenweise Menschen in die sibirischen Lager deportiert. Das ist eine ganz, ganz interessante, schillernde Geschichte, was dann so auch weiter passiert im Zweiten Weltkrieg. Und eines Tages entlässt man diese Menschen wieder zurück. Das geht wahrscheinlich auch so 45 los, aber zieht sich wie bei uns bis 1956, 57. Wohin kommen jetzt diese Leute? In ihre eigene alte Heimat kommen die nicht? Nach der verzehren die sich, nach ihrer Heimat, ja, nach diesem Bild Heimat, verzehren die sich genauso wie die deutschen kriegsgefangenen Soldaten. Polen und Deutsche begegnen sich sowieso im Gulag, in diesem Archipel Gutwi, in der Deportation, begegnen die sich, beobachten sich, nehmen sich wahr. Ja, die verzehren sich nach einer Heimat und dann bringt man die auch mit dem Zug, ja, und mal ganz brutal gesagt, in diese Grenzgebiete, wo keiner richtig weiß, ob das wirklich so bleibt mit dieser Grenze. Die Bundesrepublik hat die niemals anerkannt und in der Bundesrepublik gibt es immer noch ganz lange bis eigentlich 89 die Grenzen, wo man sagt, hier, das ist unter polnischer Verwaltung. So heißt es ja auch im Potsdamer Abkommen, unter polnischer, sowjetischer Verwaltung, nicht Grenze. Die Grenze wird ja eigentlich erst mit einem Friedensvertrag, soll die ja erst manifestiert werden. Also die kommen in eine Gegend, wo die wieder unsicher sind, wo die gar nichts wiedererkennen, wo sie Nachbarn vorfinden, wenn sie Glück haben, die Deutschen, mit denen die gar keine Erfahrung haben. Und dann sagt man denen, jetzt kommt mal hier klar. Und jetzt muss man noch mal sagen, Beata Halicka hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Polens Wilder Westen. Wieso heißt das so? Wilder Westen, da assoziieren wir ja alle Amerika und die Cowboys und ja, die Leute mit den anderen Mundschutz vor den Augen. Ja. Sowas in der Art ist es auch. Niemand weiß, wo die Grenze wird. Das heißt, diese Gebiete, die jetzt geräumt werden von den Deutschen, die werden erstmal komplett ausgeplündert. Wenn 1945 klar geworden wäre, dass das jetzt in polnisches Eigentum alles übergeht, wäre man wahrscheinlich ganz anders damit umgegangen, mit den Häusern, mit dem Erbe oder mit dem Inventar, das man dort vorfindet. Nein, man plündert es aus. Genauso wie Frankfurt ausgeplündert wird von den Menschen, die dort durchkommen und sehen, dass sie sich irgendwie noch entschädigen für das, was man ihnen angetan hat. Ja, und jetzt kommen aber irgendwann später, nachdem alles schon weg ist und ausgeraubt und kaputt ist, kommen diese Leute aus den sibirischen Lagern, die hatten sich da in den sibirischen Lagern zum Teil gerade erst mal so etabliert und hoffen jetzt in die Heimat zu kommen und auf einmal sitzen sie an einem Tisch bei Kerzenlicht und machen ihre Hausaufgaben und hatten aber vorher in ihren Holzbaracken in Sibirien schon elektrischen Strom. Das kann ich Ihnen deswegen so erzählen, weil es diese Leute bis heute gibt, die das erzählen können. Es gibt bis heute ältere Herrschaften in Swobice, in Rzepin, in Kostrzyn, also den ganzen Nachbardörfern, Städten, die diese Geschichte kennen und am eigenen Leibe erfahren haben. Die Vater und Mutter tot, ja, erschossen als Kulak, gestorben in den Lagern an Hunger und Kälte. Und die da bis heute leben, vollkommen traumatisiert sind von allem, was man ihnen angetan hat, auch von dieser Situation nach 1945 in diesen militärischen Sperrgebieten zum Teil, die, ja, Swobice ist militärisches Sperrgebiet, da will keiner hin. Das ist ausgeplündert, das ist kaputt, das ist deutsch. Wie lange kann man da bleiben? Ja? Das schreibt eben Beata Halicka auch ganz toll in diesem Buch. Und die gibt es bis heute und die können das auch heute erzählen, wie ihnen das gegangen ist. Ja?
Da würde ich ganz kurz reingrätschen, ja. Weil tatsächlich die Frage ist, also die können das erzählen, es gibt noch die Zeitzeugen, dankenswerterweise, wir sollten uns beeilen, sie noch anzuhören, solange es sie noch gibt. Wie weit ist es denn mit diesem gemeinsamen Erzählen der Geschichte in der deutsch-polnischen Grenzregion, speziell in Frankfurt? Also gibt es da gar auch Ansätze für ein gemeinsames Geschichtsverständnis? Wie nehmen Sie das wahr?
Das ist ja ganz schwierig, wegen der Sprachbarriere. Ja, man muss schon Polnisch lernen, wenn man mit diesen Menschen reden möchte. Beziehungsweise, also in meinem Fall, ich spreche ein bisschen Polnisch, Russisch. Diese Kinder, um die es geht, die sind ja auf russische Schulen gegangen. Die haben Russisch gelernt. Und die kommen dann nach Hause und können die eigene Sprache teilweise nicht oder nur schlecht. Ja, haben bis heute, manche sagen, einen Akzent. Wir kommen gar nicht, werden gar nicht als Polen wahrgenommen, sondern als Russen beschimpft. Also, aber aus meiner Perspektive, die Verständigung ist einfach ganz schwierig. Das Interesse an den gegenseitigen Geschichten ist riesig. Immer wenn es darum geht, wie habt ihr das erlebt? Wie geht es euch drüben in der Grenzregion? Wie nehmt ihr Polen, Frankfurt wahr? Ja, oder auch die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen. Das Interesse ist riesig. Genauso riesig wie die Sprachbarriere. Ja, Polnisch ist eine sehr, sehr schwere Sprache, wenn man es als Deutscher lernt, umgekehrt auch. Und trotzdem, man muss vor den Polen, die diese schwere deutsche Sprache lernen, Herr Hartwig, ja, den Hut ganz tief ziehen. Und andersrum gelingt es viel zu wenig.
Da kann man natürlich immer wieder nur Steffen Möller zitieren, also dem deutschen Komiker, der in Polen weltberühmt wurde, der gerne immer erklärt hat, das mit dem schwierigen Polnisch ist gar nicht so der Fall aus seiner Sicht gewesen, weil die ersten 5 Jahre sind schwierig und danach ist es super. Anders als im Englischen, wo man erstmal die ersten 5 Jahre ganz einfach lernt und dann kommen wirklich die richtig harten Brocken. So. Aber das ist, glaube ich, eine Frage der Einstellung.
Nee, Pravda.
Nichtsdestotrotz, genau, dieses Thema Interesse für das Erzählen gegenseitiger Geschichte. Ich glaube, wir brauchen jetzt das nicht groß ausführen. Natürlich sind da die nationalen Geschichtserzählungen auch nicht immer sehr kompatibel damit und erleichtern vielleicht nicht diese Verständigung. Aber wenn wir schon bei den schwierigen Themen sind, würde ich Herrn Kossert auch noch etwas fragen, weil wir haben ja mitbekommen, dass vergangene Zeit nicht nur tot ist, sondern nicht mal richtig vergangen ist, was 1945 angeht. Nicht zuletzt merkt man das an den polnischen Reparationsforderungen, also die jetzt aufgekommen sind. Also welche Leichen schlummern da noch im Keller aus Ihrer Sicht? Also welche Kapitel sind von 45 sind noch nicht abgeschlossen?
Ich glaube einfach, dass Geschichte sich eben einfach nicht so erledigt. Die Geschichten müssen erzählt werden. Und ich glaube, das geht einfach nur auch nach 75 Jahren über das gegenseitige Zuhören. Und ich habe ja hier an dieser Ausstellung, an dieser Sonderausstellung auch mitgearbeitet. Und als wir uns in dem Team unterhalten haben, wie geht man eigentlich mit dieser Potsdamer Konferenz und ihren Folgen geht es natürlich auch darum, was bedeutet diese Konferenz für uns heute? Und ich finde das einfach interessant, welche Bilder wir von diesem Potsdam haben. Und Sie kennen ja alle das Bild, das ist hier schon das Plakat, aber das sind diese drei alten Herren eben in diesen Korbsesseln. Das ist eigentlich eines der Bilder von Potsdam im Sommer 1945. Hier wird eben Weltpolitik in diesem Augenblick gemacht. Und trotz allem ist es eben so schwierig, wie durchbricht man diese Perspektive von diesen drei älteren Herren und zeigt eben, dass so viele Millionen Biografien betroffen waren. In diesen Biografien, nicht nur bei Zeitzeugen, sondern vielleicht sogar bei den Nachfahren, spielt dieses Thema immer noch eine Rolle. Da geht es ja nicht nur um Deutsche und Polen. Ich meine, in Potsdam kriegt ja Stalin auch das, was er 1939 schon genommen hat, einfach noch dazu. Nicht? Die baltischen Staaten, darüber wird ja gar nicht verhandelt. Das ist schon Teil quasi ja, der Beute. Oder eigentlich, dass diese Spätfolgen, wir müssten eigentlich die baltischen Staaten genauso in diese Fragen mit einbeziehen. Und es geht ja noch um viel mehr. Aber letztendlich merkt man, diese Nachkriegsordnung, die in Potsdam festgelegt wurde, hat für uns heute eben noch eine Relevanz. Und wenn ich es jetzt nochmal auf Deutschland und Polen runterbreche, ist es eben tatsächlich, der Historiker Heinrich August Winkler hat dieses zweibändige Werk geschrieben über die deutsche Geschichte, der lange Weg nach Westen. Aber Potsdam 1945 hat eben bedeutet bis heute, Polen war noch nie so weit westlich und Deutschland war noch nie so weit westlich. Und das macht natürlich mit beiden Gesellschaften durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Besatzungsherrschaft, auch durch Auschwitz, macht es etwas, dass diese Versehrtheit auch in diesen Gesellschaften einfach noch nicht erledigt ist. Es beschäftigt uns, es treibt uns um. Und wir sehen, wir müssen nur an das türkisch-armenische Verhältnis denken. Also Prozesse erledigen sich nicht, wenn man sie einfach nur wegdefiniert. Ja, also das ist so, auch der griechisch-türkische Konflikt, der immer wieder in der Ägäis ausbricht, sind natürlich auch, da geht es um Menschen, die einmal hin und her geschickt wurden und wo Verletzungen in Biografien entstanden sind und die immer wieder auch mal nationalistisch aufflammen können oder instrumentalisiert werden. Deshalb wird uns das Thema auch weiter beschäftigen. Da bin ich ganz sicher. Also wahrscheinlich werden wir auch nach 100 Jahren Potsdamer Konferenz darüber sprechen, dass es eine Bedeutung hat, jenseits der Politik, nämlich für Menschen, die letztendlich in Regionen zurückfahren, vielleicht wo ihre Vorfahren einmal gelebt haben, die eben nicht mehr in den heutigen Staatsgrenzen sind. Und das ist eben auch ein Erbe von Potsdam.
Jetzt haben Sie schon zum zweiten Mal an diesen Abend vorgegriffen und in die Zukunft geschaut. Dazu kommen wir tatsächlich auch und auch schon aus Überleitung in die Diskussion mit dem Publikum, auf die ich sehr gespannt bin. Aber würde gerne tatsächlich noch mal zwei, drei Diskussionsanstöße geben, auch für die beiden Podiumsteilnehmer. Also mich würde tatsächlich auch interessieren, was glauben Sie, wie, wirklich als Diskussionsanstoß, also wie könnte tatsächlich die Wahrnehmung der Potsdamer Konferenz hier am historischen Ort diskutiert zum 100. Jahrestag sein? Weil, also wird sich die historische Einordnung verändert haben? Wissen wir nicht, aber wir können spekulieren. Werden dann die bestehenden Kontroverse, die wir heute noch haben, werden sie schon historisch sein, sprich obsolet, oder werden sie noch weiterhin eine Rolle spielen? Die Neuordnung der Welt, von der wir gerade gesprochen haben, von 1945. Wir leben ja heute noch in der Welt von 1945/89. Aber wird sie noch Bestand haben oder wird das jetzt von neuen Supermächten wie China ganz in Frage gestellt werden? China spielt ja in der Neuordnung der Welt in Potsdam keine Rolle, wenn man so möchte. Dann natürlich vieles, was in 1945 fester Bestandteil war und kurz danach zu bröckeln begann. Ich sage nur Nahe Osten, die Israel-Frage, die Indien-Frage, Korea. Auch Potsdam 45 ist ja eine Momentaufnahme für die Neuordnung der Welt, die ja dann auch on the move war, wenn man so möchte. Also deswegen die Frage, werden wir beispielsweise jetzt optimistisch gesehen zum 100. Jahrestag der Potsdamer Konferenz in den Vereinigten Staaten von Europa leben, die ja schon damals ein Diskussionspunkt waren? Ich erinnere nur da an die berühmte Churchill-Rede. Oder werden die Grenzziehungen von 45, über die wir heute so viel gesprochen haben, dann in 2045 sowieso nicht mehr so viel Bedeutung haben, weil wir haben ja gehört, die Grenzregion wächst zusammen. Die harten Grenzen von 1945 verlieren an Bedeutung. Also einige dieser Themen, die man ansprechen könnte, ich hoffe, das Publikum wird noch weiter heranbringen, aber vielleicht möchten Sie ja auf dem Podium auch nochmal eins oder zwei herausgreifen. Ich fange mal mit Herrn Schäper an.
Also an zwei Sachen würde ich da, also das, wenn wir in 100 Jahren wieder uns hier treffen, dann würde ich sehr hoffen, dass das, was Sie gerade gesagt haben mit diesen Weichengrenzen, dass das als eine Erfolgsgeschichte darzustellen ist in 100 Jahren und dass das sich weiter fortsetzt. Das, was mal eigentlich ständig wie selbstverständlich voranzugehen schien in Europa, dass die Grenzen immer durchlässiger werden und jetzt irgendwie gestoppt hat, leider. Das wäre toll, wenn man das wieder aufgreifen könnte. Aber was, als ich eben ja diese Sonderausstellung nochmal angesehen habe, was mich erschreckt hat, war der Punkt mit der Atombombe. Das hatte ich ehrlich gesagt, obwohl ich das natürlich weiß und kenne, ja, als Potsdamer, hatte ich gar nicht mehr mit Potsdam in Verbindung gebracht, dass ja von hier aus dieser Einsatzbefehl zum Atombombenabwurf kam. Dass, also sozusagen das Schreckensszenario für mich wäre, man würde sich in 100 Jahren wieder treffen und merken, oh, wir haben es nicht mehr ernst genommen. Dass das hier losging, diese Geschichte, und den ganzen Kalten Krieg Generationen in Schrecken versetzt hat, so wie mich auch. Und dann irgendwie denkt man, es hat sich erledigt, aber die Dinger sind noch da. Ja, diese Bomben sind noch da, diese Massenvernichtungswaffen sind noch da. Und die Welt, also es scheint gerade, dass so wir wieder in so einer Eskalationsphase sind und man vielleicht vergisst, da gibt es noch diese gefährlichen Massenvernichtungswaffen. Also das wäre mein Schreckensszenario.
Ja, um das deutsch-polnische Verhältnis bin ich nicht bange. Also ich glaube, wenn wir in 25 Jahren hier sitzen sollten, wird das in Ordnung sein. Es wird immer mal wieder rumpeln und das ist auch gut so. Das gehört einfach dazu, dass wir eben auch unterschiedliche Erzählungen haben. Aber ich mache mir auch andere Sorgen, denn am Ende dieser Ausstellung und am Ende des Zweiten Weltkrieges gab es einen ersten Ansatz, mit dem auch unsere Ausstellung unten endet. Und das ist, dass wir Konfliktlösungsmittel finden müssen, wo wir einen Minimalkonsens schaffen, um auf internationaler Ebene zwischenstaatlich Lösungen zu finden. Und deshalb wird in unmittelbarer Nachfolge von Potsdam werden die Vereinten Nationen gegründet. Und ich sehe eine andere Befürchtung, dass wir im 21. Jahrhundert in 25 Jahren wieder, und das sieht man ja jetzt schon, in eine neue Form von Realpolitik kommen, dass wir letztendlich Menschen systematisch instrumentalisieren und zum Beispiel Flüchtlinge oder Vertriebene wieder neu als Kollateralschäden der Geschichte wahrnehmen oder einfach in Kauf nehmen. Also ich sehe da einfach etwas, also eine neue Form von zynischem Kalkül, mit Menschen zu spielen und dabei gleichzeitig die internationalen Gemeinschaften zu schwächen. Also Sie kennen alle die Beispiele, wenn die USA zum Beispiel als Weltmacht eben aus internationalen Gremien austreten, was ist das eben für ein Zeichen gegenüber China oder anderen Diktaturen, autoritären Regimen? Und das macht mir Angst, und das müsste eigentlich die Aufforderung sein, wenn wir uns in 25 Jahren wieder treffen, dass wir eigentlich diese multilateralen Konfliktlösungsmöglichkeiten wieder reaktivieren, wieder mit neuem Leben erfüllen. Denn eben der Schock von Hiroshima auch, der sitzt eben da drin. Und das ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass es die Vereinten Nationen gibt. Das ist ein mühsamer Prozess gewesen und das hat auch nichts mit politischen Sonntagsreden zu tun. Das ist eine zwingende Notwendigkeit, auch in diesem 21. Jahrhundert, gerade aus dem Lernen, was Mitte des 20. Jahrhunderts hier passiert ist, in Europa, der Zweite Weltkrieg, und letztendlich dann auch mit seiner Nachkriegsordnung. Also wir brauchen eine Stärkung der internationalen Gemeinschaft. Wir müssen uns aussprechen, ganz klar, gegen eine neue Form von Realpolitik, wo das Recht des Stärkeren gilt.
Wir müssen jetzt leider auch schon zum Schluss kommen. Sie haben natürlich die Möglichkeit, die Referenten auch nochmal zu befragen, natürlich auch die Bücher zu lesen, die wir hier erwähnt hatten. Nicht nur eben stellvertretend für die leider abgesagte Referenten ihr Buch Brunswilder Westen, wo es auch nochmal regional ausgeführt wird. Ich glaube, was ganz deutlich geworden ist, neben der historischen Einordnung der Potsdamer Konferenz und auch der Ereignisse in Frankfurt oder selbst im Frühjahr, Sommer 1945, ist tatsächlich auch wie wichtig es immer ist, über konkrete Schicksale zu sprechen. Ja, weil wir sprechen über die große Geschichte, ja, mit doppeltem großem G sozusagen. Aber am Ende sind es ganz konkrete Schicksale, die hier uns gerade auch nochmal dankenswerterweise geschildert wurden. Und dass wir diese Schicksale auch immer, ja, wir müssen diese Menschen auch immer zu Wort kommen lassen. Ich glaube, das ist ganz extrem wichtig, was auch Sie gesagt hatten, Herr Czepe, dass jetzt diese Geschichten in Frankfurt, in der deutsch-polnischen Grenzregion, offen erzählt werden, dass man auch zuhören möchte. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Mhm, ja. Weil wenn wir tatsächlich zum 100. Jahrestag der Potsdamer Konferenz zurückblicken in 25 Jahren, werden wir höchstwahrscheinlich feststellen, dass wir niemanden mehr erzählen lassen können. Mhm. Wir werden dann, ja, also bei allem Respekt für Museen und Ausstellungen, wir werden dann nur noch Ausstellungen haben und Exponate, aber keine Menschen. Deswegen glaube ich, ist es auch nochmal etwas, was wir von heute, von der heutigen Diskussion aus ganz wichtig mitnehmen, dass wir diese konkreten Schicksale eingeordnet in die große Geschichte auch nochmal immer wieder uns vor Augen führen und auch die Kategorien, die großen Kategorien, über die wir sprechen, auch immer ganz konkrete Menschen sind. Das finde ich ganz wichtig. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Anwesenheit, für die Fragen, auch für die individuellen Schicksale, die geschildert wurden. Das ist, wie gesagt, sehr wichtig in diesem Kontext. Ich bedanke mich bei den Referenten für die sehr interessante Diskussion, die wir gleich noch etwas fortführen werden im kleineren Kreis. Und auch nochmal bei den Veranstaltern und stellvertretend für das Kulturforum Östliches Europa. Auf ein baldiges hoffentlich, nach dem großen C. Na, das hoffen wir alle.
Sie hörten Von Asch bis Zips, eine Produktion des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Schnitt, Regie und Nachbearbeitung Markus Nowak und Vera Schneider. Musik Jasper Libuda. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns schon aufs nächste Mal.